WDR 5. Neugier genügt.
Heute vor 50 Jahren startete im deutschen Fernsehen die Reise in die unendlichen Weiten des Universums. Und dieses Geräusch, das sind die Türen an Bord der USS Enterprise, von Raumschiff Enterprise. Es gab diese Türen, automatische Türen, noch gar nicht in der Realität, als die Serie Star Trek ins Fernsehen kam. Die Normalität an Bord der Enterprise war die Zuschauer damals Science Fiction. Heute aber ist vieles davon in unserem Alltag. Und das ist doch interessant, was aus heutiger technischer Sicht alles möglich ist, was damals schon visionär antizipiert worden ist. Wie beeinflussen sich Science Fiction und Realität? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Dr. Hubert Zitt. Er ist Ingenieur und lehrt Informatik an der Fachhochschule Kaiserslautern und er ist Star Trek Experte und Dozent an der Hochschule Kaiserslautern, hatte ich schon gerade gesagt. Und er ist gerade in Basel auf der Fantasy Basel, ein Fan-Happening zu Filmen, Comics und Spielen, sozusagen die Schweizer Comic-Con. Hallo Hubert Zitt.
Schönen guten Morgen, Frau Chanel.
Sie sind jetzt gerade in Basel. Hatten Sie schon Gelegenheit, einen Blick auf die Messe zu werfen?
Ja, ich war gestern schon dort, hatte gestern auch schon einen Vortrag und es ist schon sehr beeindruckend, wie viele Leute sich dafür interessieren. Also hier waren geschätzt sicherlich 10.000 Leute und die meisten natürlich in Kostümen und es ist einfach so eine große Party. Man trifft aus allen Genres irgendwelche Leute. Also es ist schon ein sehr schönes Happening.
Und Star Trek spielt dabei auch immer eine große Rolle und von Ihnen, Hubert Zitt, gibt es auch zum Beispiel die Reihe Star Trek Vorlesungen. Sie sind selber Jahrgang 1963, habe ich gelesen.
Genau, ja.
1972 kam Star Trek ins deutsche Fernsehen. Erinnern Sie sich da noch dran?
Also ich erinnere mich tatsächlich nicht an die allererste Episode, die gelaufen ist, aber ich war damals, also 72, ich weiß das eben deshalb so gut, weil Star Trek damals oder Raumschiff Enterprise war es ja damals, die erste Fernsehsendung war, die ich in Farbe gesehen habe. Also wir hatten noch kein Farbfernsehen und bei meiner Tante gab es schon eins und meine Cousine hat mich dann immer eingeladen, Raumschiff Enterprise dort zu schauen.
Also Farbfernsehen und dann auch noch Science Fiction, das muss ja wie eine kleine Explosion im Kopf gewesen sein.
Ja, das war sehr nachhaltig, weil wir kannten das als Kinder ja gar nicht. Erstmal dieses bunte Fernsehen und dann ist ja Star Trek sowieso an sich schon bunt, die ganzen bunten Uniformen. Und dann war da natürlich auch noch diese Technik und die Charaktere. Scotty konnte alles reparieren, Spock wusste alles. Also für mich war das damals sehr, sehr faszinierend.
Sie sind heute auch jemand, der vieles weiß und ich weiß nicht, ob Sie vieles reparieren können, das kann ich nicht einschätzen, aber Sie sind ja auch, wie gesagt, Informatikdozent und würden Sie sagen, dass Ihr technisches Interesse, das höre ich so ein bisschen raus, auch über diese Serie vielleicht ja angestoßen wurde?
Also ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Star Trek damals mich inspiriert hat, später Elektrotechnik zu studieren, also Ingenieur zu werden. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich weiß es aber von ganz vielen meiner Studierenden, die gesagt haben, also Star Trek hat mich dazu inspiriert, einen technischen Beruf zu lernen oder Elektrotechnik oder Informatik zu studieren.
Ich habe eben schon auch gesagt, dass zum Beispiel Dinge, die auf dem Raumschiff Enterprise möglich waren, wie zum Beispiel automatische Türen in der ersten Serie, die gab es in den USA damals noch gar nicht und die sind dann ja später auch tatsächlich Realität geworden. Haben Sie, Hubert Zitt, noch andere Beispiele, was aus diesen frühen Serien heute an technischem Know-how in unserer Realität, in unserem Alltag ist?
Also es gibt ja, wenn wir jetzt zurückgehen in die 60er, die Originalserie mit Spock und Pille, da gab es ja damals schon ganz, ganz vieles, was mittlerweile Realität ist. Fangen wir an beim Klassiker, dem Kommunikator. Captain Kirk war praktisch schon, so wie wir heute mit unseren Handys, immer erreichbar. Die haben damals auf dem Raumschiff schon Flachbildschirme gezeigt, obwohl es technisch noch gar nicht möglich war, so etwas herzustellen. Also es war eine reine Vision. Vielleicht war die Idee naheliegend, dass Bildschirme irgendwann mal flach sein werden. Aber man konnte es damals noch nicht realisieren.
Also, ja, ich habe Sie unterbrochen.
Ja, dann haben die schon mit Computern gesprochen. Genauso wie wir das heute tun mit Alexa oder Siri. Und wenn man mit Computern spricht, dann ist es naheliegend, wenn also die Computer unsere Sprache verstehen, dann ist es naheliegend, dass man dann auch in andere Sprachen übersetzen kann. Also in Star Trek hieß das der Universalübersetzer. Das ist ja das, was heute auch ein ganz großes Thema ist, dass man künstlich, also synthetisch, irgendwelche Sprachen übersetzen kann oder soll. Ja.
Das sind zwar wirklich, also das sind mehrere sehr, sehr große, wichtige Entwicklungen auch unserer Zeit. Und die Frage ist natürlich, wie hat diese Serie das vorausgesehen, antizipiert, dass so etwas möglich ist?
Nun, das ist kein Zufall. Gene Roddenberry, der Erfinder eben von Star Trek, der hatte von Anfang an den Anspruch, alles möglichst wissenschaftlich korrekt zu zeigen. Und er hat einfach sich Rat geholt bei Physikern, bei Ingenieuren, bei Ärzten und hat die einfach gefragt, wie könnte denn eure berufliche Zukunft irgendwie aussehen? Und dann haben die Ärzte zum Beispiel geträumt, so kann man sagen, von berührungslosen Diagnosemöglichkeiten. Die Physiker oder Ingenieure hatten die Vision von einer Kommunikationstechnik, wie wir sie heute haben, also dass praktisch jeder überall erreichbar ist. Und das hat er dann eben verwendet und hat das in seiner Serie umgesetzt.
Das heißt, die Serie war auch ein Stück weit Zukunftsforschung.
Ganz klar, auf jeden Fall. Also das ist zwar so, dass Star Trek ja in der Zukunft spielt, also im 23. Jahrhundert. Und diese Dinge, die man in Star Trek gezeigt hat, die mussten noch nicht Realität sein, weil es spielt ja in der Zukunft. Aber man hat schon Wert darauf gelegt, dass es zumindest eine Theorie für diese Technik gibt, die man gezeigt hat. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele Dinge, die dort gezeigt wurden, so schnell Realität geworden sind. Das heißt, man hatte einen wissenschaftlichen Anspruch an die gezeigte Technik. Und ja, so kann man auch sagen, dass das eine Art Zukunftsforschung war.
Wenn Sie sagen, es musste eine Theorie davor liegen, was bedeutet das? Also was ist die Grundlage dann?
Nehmen wir mal das Beamen. Ja, Das Beamen, wir transportieren einen Menschen von hier nach da. Wenn das jetzt so abgefahren wäre, dass man heute schon zeigen könnte, sowas wird niemals möglich sein, dann wollte man solche Sachen auch nicht zeigen. Aber es gibt zumindest mal eine Theorie dazu, wie es funktionieren könnte, dass man Menschen in seine Bestandteile zerlegt und dann irgendwo anders wieder materialisiert. Ob das jemals möglich sein wird, das ist ja eine ganz andere Sache. Aber es gibt eine Erklärung, wie es funktionieren könnte. Und das macht eben gute Science Fiction aus. Und so ist es übrigens auch, wenn ich das noch ergänzen darf, beim Warp-Antrieb. Der Warp-Antrieb ist ja, es soll ja eigentlich eine Reisemöglichkeit mit Überlichtgeschwindigkeit sein. Jetzt hat ja Albert Einstein gesagt, ja, Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit, das geht ja nicht. Also hat man sich überlegt, wie könnte es denn gehen? Und es gibt tatsächlich eine Lösung für diesen Fall. Wir reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Das hat dann etwas mit Verzerrung der Raumzeit zu tun. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall hat man eine Theorie für den Warp-Antrieb, ohne damit die Relativitätstheorie zu verletzen, sozusagen. Ja, und das ist eben der Kern von dem Ganzen.
Genau, und Beamen und Warp-Antrieb sind ja zwei wirklich Grundpfeiler in allen Serien, in allen Staffeln der Serie auch. Das ist ja wahnsinnig wichtig auch. Und gleichzeitig auch zum Beispiel die Kontaktaufnahme später auch bei Raumschiff Enterprise Next Generation zu anderen Planeten, anderen Spezies ist ja auch immer unter der Voraussetzung erfolgt, dass diese Spezies auch schon warpfähig sind.
Genau, weil man eben in irgendwelche Zivilisationen nicht eingreifen will. Also das hat ja auch was mit Respekt auf die Erde projiziert, mit anderen Ethnien und anderen Ländern zu tun, dass man also dieses Prinzip der Nicht-Einmischung da hat. Und das ist, ja, das zeigt einfach Respekt gegenüber anderen Völkern oder anderen Menschen, ja.
Das ist auch nochmal so ein Aspekt. Also das ist das eine, worüber wir sprechen, nämlich der Blick in die Zukunft der technischen Entwicklung. Aber gleichzeitig war diese Serie auch gerade, wenn man von den ersten Folgen ausgeht, also in die 60er Jahre hineinguckt, auch sozial revolutionär. Können Sie das ein bisschen beschreiben, welche Wirkung Star Trek vor allen Dingen auch in den USA in den 60er Jahren auf sozialer Ebene hatte?
Ja, also da würde ich jetzt nicht mehr fertig werden, so viele Beispiele gibt es da, aber wir nehmen mal das, was eigentlich immer an dieser Stelle gezeigt wird, nämlich dass der erste Kuss zwischen einem weißen Mann und einer afroamerikanischen Frau im US-amerikanischen Fernsehen in Star Trek gezeigt wurde, als Captain Kirk Lieutenant Uhura geküsst hat. Und das hat er auch nur, das durfte man auch nur zeigen, weil Captain Kirk offensichtlich unter dem Einfluss einer fremden Macht stand, als er diese afroamerikanische Frau geküsst hat. Also das war, ich sag mal, da ist Fernsehgeschichte geschrieben worden. Und kein geringerer als Martin Luther King hat mal gesagt, Star Trek hat das Gesicht des Fernsehens verändert, weil plötzlich Frauen und auch Afroamerikaner weit der weißen Bevölkerung in der USA gleichgestellt wurden in dieser Fernsehserie. Und das gab es damals so noch nicht im Fernsehen in Amerika.
Und Sie haben es ja eben auch schon gesagt, also nicht nur zwischen Schwarz und Weiß, sondern es sind ja dann irgendwann ganz viele verschiedene Spezies, auch gerade bei Next Generation an Bord, die zusammenarbeiten, die eben Wissenschaft auch betreiben und auch miteinander eine Föderation eingehen und sich unterstützen und den Frieden eben in der Galaxis halten wollen. Was würden Sie auch sagen über das Bild der Wissenschaft? Also oft hat man ja in Fernsehserien oder Filmen das Bild von einem verrückten Wissenschaftler. Wie sieht Wissenschaft in Star Trek aus?
Es wird groß geschrieben. Also da war ja Mr. Spock, der Wissenschaftler war. Es gibt immer also einen Wissenschaftsoffizier an Bord. Und was da gesagt wird über Wissenschaft, hat eben Hand und Fuß. Ich habe witzigerweise mal mit einem dieser Schauspieler, die einen Ingenieur in Star Trek spielen, geredet. Und der hat mir gesagt, teilweise weiß er eigentlich gar nicht, worüber er redet. Also da hat ein echter Ingenieur mit einem Schauspielingenieur geredet und der musste zugeben, ich habe das zwar gesagt, aber da steckt so viel Theorie und so viel Physik hinten dran, dass ich es nicht verstanden habe. Aber trotzdem war alles, was er gesagt hat, wissenschaftlich korrekt. Also da, die haben ja auch wissenschaftliche Berater, Physiker, die einfach das alles gegenlesen, ob das, was die Autoren schreiben und was dort gesagt wird, eben wissenschaftlich korrekt ist. Also nochmal, Wissenschaft wird da sehr, sehr groß geschrieben.
Und sehr ernst genommen durchaus und auch in der Serie auch nochmal unterstrichen, wie wichtig eben auch die Wissenschaft und die Forschung auch sind für die Menschheit. Ich habe schon eingangs gesagt, Sie machen schon seit mehr als 20 Jahren Star Trek Vorlesungen, also Wissenschaft und Science Fiction. Erklären Sie darin, wie die beiden zusammenhängen. Was könnte denn aus Ihrer Sicht das nächste Ding sein aus der Serie Star Trek, die wir in unseren Alltag ja einfügen können, integrieren, die wir demnächst erleben können?
Also mir fallen da zwei Dinge ein. Nehmen wir mal das Handy. Der Kommunikator, der wird ja in Star Trek ja so dargestellt, also erstmal ja in den 60er Jahren bei Spock und Kirk, war das ja nur so eine Art Funkgerät. Später ist es dann ein Gerät geworden, wo man auch Bildtelefonie betreiben kann. Aber im Grunde genommen ist ja unser Handy, soll ja auf der einen Seite möglichst klein sein, damit wir es in die Hosentasche stecken können. Und auf der anderen Seite soll der Bildschirm möglichst groß sein. Also was wäre, wenn wir Bildschirm und Gerät voneinander trennen können? Wenn wir also ein kleines Gerät haben, das wir mit uns rumführen, das dann einen virtuellen Bildschirm projiziert, in die Luft projiziert, der dann auch noch interaktiv bedienbar ist. Also wir trennen sozusagen das technische Gerät und den Bildschirm. Und das wird im Moment in den neuen Star Trek Episoden genauso dargestellt. Wir projizieren etwas in die Luft, haben da die Möglichkeit mit Gesten das Ganze zu steuern und das Gerät selbst ist relativ klein. Und dann ist da natürlich noch das Holodeck aus Next Generation, das mich damals schon fasziniert hat. Und ich glaube, an dieser Stelle wird auch so das Nächste sein, was vielleicht in unseren Alltag einzieht. Das Fernsehen, so wie wir es heute kennen, nicht mehr auf einem Bildschirm stattfindet, sondern dreidimensional in unserem Wohnzimmer. Also könnte ich mir vorstellen, dass das demnächst Realität werden könnte.
Heute vor 50 Jahren wurde zum ersten Mal die Science-Fiction-Serie Star Trek im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Vieles aus der Technik aus dem damals noch 23. Jahrhundert ist heute Teil unseres Alltags. Touchscreen, Sprachassistenten, automatische Türen. Hubert Zitt ist Ingenieur und lehrt Informatik an der Fachhochschule Kaiserslautern. Vielen Dank, dass Sie uns das erläutert haben heute hier in WDR 5 Neugier genügt.
Sehr, sehr gern, Frau Schennel.
WDR 5.